Die Predigt, wie sie am 7. Januar 2024 zum Epiphaniasfest in der St. Petri-Gemeinde Hannover gehalten worden ist. Der Predigttext steht im Matthäusevangelium im 2. Kapitel. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem in Judäa. Denn so steht geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Ihr Tag hat 24 Stunden. Die Augen sind noch voller Schlaf. Draußen ist es noch dunkel und müde schleppt sie sich am Morgen ins Badezimmer. Ein normaler Arbeitstag liegt vor ihr. Recht eintönig ist ihr Leben und doch läuft es auch heute wieder wie folgt ab. Sie macht sich einen Kaffee, schlägt die Bibel auf, faltet die Hände und liest in Gottes Wort. Dazu eine gute Tasse Kaffee. Abschließend ein Gebet, in dem sie Gott dankt für alles, was manchmal völlig selbstverständlich scheint. Dass sie in Ruhe und Frieden Bibel lesen darf. Sie dankt für ihre Gesundheit, ihr Einkommen, ihre Verwandten und Freunde, ihre Wohnung, ihr Auto. Und dann bittet sie Gott um den Schutz für den vor ihr liegenden Tag und nimmt auch Anliegen aus der Bibellese mit auf. So macht sie es Tag für Tag und startet nun in die noch dunklen Morgenstunden. Auch sein Tag hat 24 Stunden. Wann sein letzter Kirchbesuch war, weiß er bereits schon nicht mehr. Er ist ein vielbeschäftigter Mann, der kaum genug Schlaf bekommt. Der Wecker wird immer bis zum letztmöglichen Zeitpunkt gestellt. Dann steht er auf, macht sich schnell fertig. Ein Brötchen kauft er meistens unterwegs, weil er nicht genug Zeit zum Frühstücken hat. Von zu Hause kennt er, dass seine Eltern morgens mit einer Andacht den Tag beginnen, aber warum um alles in der Welt dieses alte, verstaubte Buch ihm noch Wegweisung und Orientierung geben sollte, versteht er beim besten Willen nicht. Selbst ist der Mann. Wann sollte er auch noch Zeit finden, in der Bibel zu lesen? Er hat doch keinen Hunger danach. Schließlich weiß er doch, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Dieses Wissen hat er abgespeichert und lebt ansonsten sein Leben so vor sich hin. So macht er es Tag für Tag und startet nun in die noch dunklen Morgenstunden. So unterschiedlich kann man den Tag beginnen. Matthäus berichtet in seinem Evangelium von Männern, auf die beides nicht zutrifft. Weder sind es fleißige Bibelleser, noch sind es Menschen, die schon mal auf irgendeine Art und Weise vor längerer Zeit einer Religion, wie zum Beispiel dem Judentum, angehört haben. Aber Dunkelheit, das kennen sie auch. Ja, sie haben diese Dunkelheit zu ihrem Beruf gemacht und schauen da immer wieder hinein auf der Suche nach Licht. Genauer genommen nach hellen Sternen und Planeten. Als besonders fromme, gottesfürchtige Leute sind sie nicht bekannt. Im Gegenteil, es handelt sich um Magoi, so heißt es im Urtext, sprich Magier, Astrologen bzw. Astronomen. Menschen, die in die Sterne schauen, ihre Wege erforschen und darin auch versuchen, etwas über die Zukunft herauszufinden. Sie stammen aus dem Osten, vermutlich aus Persien. Wir wissen einiges nicht über diese Menschen. Wir wissen nicht, wie viele es gewesen sind, wir wissen nicht, welche Hautfarbe sie hatten, Wir wissen nicht, welchen genauen Hintergrund sie hatten. Wir wissen auch ihre Namen nicht. Alles, was uns berichtet wird, ist, dass sie aus dem Osten kommen, drei Geschenke dabei haben und aufgrund einer besonderen Sternenkonstellation sich auf den Weg nach Jerusalem machen. Und tatsächlich soll es im Jahr 7 vor Christus am Himmel des vorderen Orients eine ungewöhnliche Verbindung von Sternen gegeben haben. Der Königsstern Jupiter und der Stern der Juden Saturn rückten so eng zusammen, dass sie aus der Entfernung wie ein großer Stern wahrgenommen wurden. Daher kommen die Männer aus dem Morgenland darauf, dass ein König bei den Juden geboren worden sein muss. Sollte da vielleicht doch etwas dran sein, dass man in den Sternen Wegweisendes erkennen kann? Erst einmal wird hier deutlich, Gott spricht diese Astrologen an, so wie sie es verstehen können. Er begibt sich auf ihre Ebene, um sie anzusprechen. Und wenn du so willst, benutzt Gott diesen Aberglauben der Magier, um sie auf den Weg zu bringen, auch wenn der Weg nicht das Ziel ist. So macht es Gott immer wieder, Menschen auf unterschiedliche Art und Weise anzusprechen. Da sitzt ein Matthäus am Zoll, dem Jesus einfach zuruft, komm und folge mir nach. Und dann steht er auf und folgt ihm nach. Da sind zwei Blinde am Wegrand, die von Jesus hören, ihm zurufen, Herr, erbarme dich, und sie folgen ihm nach. Da ist Lydia in der Apostelgeschichte, die Paulus und Silas zuhört und zum Glauben kommt. Da ist die junge Frau, die noch nie etwas von Jesus gehört hat, weil ihre Eltern nicht viel davon gehalten haben. Sie wird von einer Arbeitskollegin eingeladen und kommt zum Gottesdienst. Da ist jemand, der vielleicht von klein auf Christ war und dabei geblieben ist. Da ist jemand, der früher mal zur Kirche gegangen ist, aber heute nicht mehr viel davon hält. Da sind Menschen in unserer Gemeinde, die auch in Persien aufgewachsen sind wie die Magier und dann nach Deutschland kommen, um hier von Jesus zu hören. Ja, Gott kennt sie alle. Und er spricht sie immer und immer wieder in ihrem Leben an und will sie zu sich führen. Das bleibt bestehen. Es ist Gottes Wille, dass niemand verloren geht. Und doch reicht das noch nicht aus, denn die Frage bleibt ja bestehen, die die Magier stellen. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Sie sind auf dem Weg, aber eben noch nicht am Ziel. Wo ist dieser Jesus? Wo kann ich ihn finden? Wo komme ich mit ihm in Kontakt? Die Magier machen etwas ziemlich Kluges, denn sie nutzen ihren Verstand, um Jesus zu finden, und doch bringt sie auch das nicht zum Ziel. Sie gehen zum Palast von König Herodes. Wenn in Dänemark ein Königskind geboren wird, würden wir vermutlich auch nach Kopenhagen zum Schloss Amalienburg gehen. Und natürlich würde die Königsfamilie sich stark wundern, wenn in ihren Reihen niemand Nachwuchs erwartet. Bei König Herodes löst diese Frage nach dem neuen Thronfolger jedoch nicht nur Verwunderung aus, sondern Angst. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Herodes, der bei seinem Volk sehr unbeliebt ist, hat wahnsinnige Furcht, dass jemand ihm den Thron streitig machen kann. Gegen Ende seiner Amtszeit ermordet er seine Lieblingsfrau, deren Mutter, zwei ihrer Söhne und seinen ältesten Sohn. Und die Bevölkerung in Jerusalem weiß, wenn Herodes Angst hat, dann fließt Blut. Der Kindermord von Bethlehem, bei dem alle 0- bis 2-jährigen Kinder später getötet werden, bezeugt das. Und Herodes gehört zu denen, die es eigentlich besser wissen müssen. Seine Vorfahren sind zum jüdischen Glauben konvertiert. Er weiß also von den Verheißungen eines zukünftigen Königs. Er weiß, dass es jemanden gibt, der mächtiger ist als er. Er weiß, dass er sein Leben und alles, was er hat, jemand anderem zu verdanken hat. Gott, seinem Schöpfer und Erhalter. Aber selbst ist der Mann. Er hat keinen Hunger nach Gottes Wort. Und so entfernt er sich nach und nach von diesem Gott, weil er nur um sich selbst dreht. Herodes geht eigene Wege, die ihn in die Irre führen. Und genau dort befinden sich auch die Magier, in der Irre. Ihr Verstand hat sie nicht ans Ziel gebracht. Und so hat Gott zwar auch jedem von uns den Verstand geschenkt, aber dieser oder das bloße Wissen um einen Retter und Erlöser, zu dem ich keinen Kontakt habe, reichen am Ende nicht aus, um ans Ziel zu kommen, die himmlische Herrlichkeit. Der Stern hat die Magier eine Zeit lang geführt, aber nun ist er plötzlich nicht mehr zu sehen. So faszinierend der Stern gewesen sein mag, merken sie, wir sind beim größten Feind Jesu gelandet, und zwar dem, der ihm seinen Platz streitig machen will. Die Frage bleibt, wo ist dieser Jesus, wo kann ich ihn finden, wo komme ich mit ihm in Kontakt? Gott selbst greift nun hier ein und lässt König Herodes zu seinem Werkzeug werden, indem der nämlich zusammenkommen lässt alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und von ihnen erforschen lässt, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist keineswegs die Kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Die Schriftgelehrten schauen in die Heilige Schrift, in Gottes Wort. Dadurch bringt Gott die Weisen wieder auf den rechten Weg. Dadurch zeigt der König Herodes, dass da jemand kommt, der der wahre König ist. Wie und wo können die Magier also Gott finden? Indem sie in der Bibel lesen und er da zu ihnen spricht. Wie oder wo können wir Gott finden? Indem wir in der Bibel lesen und Gott da zu uns spricht. Das ist der Grund, warum die Frau zu Beginn dieser Auslegung sich morgens einen Kaffee macht und die Bibel aufschlägt. Weil sie hier in ihrem manchmal so eintönigen Alltag Orientierung und Wegweisung bekommt. In aller Dunkelheit, die im Alltag herrscht oder auch noch da ist, wenn man das Haus am Morgen verlässt, geht dadurch der helle Morgenstern auf, von dem Petrus einmal in seinem zweiten Brief schreibt, umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Gott schenkt ihr darin Trost. Gott warnt sie vor Dingen, die ihr nicht gut tun. Sie wird jeden Morgen von Gott in die Arme genommen und er weist ihr den Weg zum ewigen Leben. Das sieht nicht immer spektakulär aus, aber doch passiert genau das jeden Morgen. Und das will er auch bei uns tun, Tag für Tag. Lass dich immer wieder führen und leiten von seinem Wort. Lies darin und lass dir den Weg weisen. Ja, es wird weiter auch zu Unsicherheiten und Zweifeln dabei kommen, das bleibt nicht aus. Und wird auch bei den Magiern so gewesen sein, dass sie dachten, sind wir noch auf dem richtigen Weg? War das tatsächlich alles so richtig? Aber sie werden von Gottes Wort selbst bestärkt, getröstet und auf den richtigen Weg gebracht. Und um alle Zweifel aus dem Weg zu räumen, lässt Gott den Stern noch einmal erscheinen, der sie schließlich zum Kind begleitet und sie in voller Freude anbeten. Matthäus schreibt, als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Völlig deplatziert scheinen die Magier da mit ihren Riesengeschenken zu sein. Und doch wird hier schon deutlich, dass dort ein König liegt und was dort für ein König liegt. Gold. Ein armes Kind, das doch reich ist und reich macht alle, die an ihn glauben. Weihrauch. Ein Kind, das doch zugleich Gott ist, so wie Jesaja es erlebte, als Gott im Tempel anwesend war und das ganze Haus voll Rauch war. Myrrhe. Ein Kind, das eines Tages leiden und sterben wird. Ein Mittel, mit dem Tote einbalsamiert wurden. Damit knien sie vor diesem Kind und beteten es an. Und wir können es ihm gleich tun, diesen Königen, wenn dieser König, der für uns gestorben und auferstanden ist, Gott selbst zu uns kommt im Gottesdienst und ganz besonders unter Brot und Wein mit seinem Leib und Blut im heiligen Abendmahl, uns zur Vergebung, zur Glaubensstärkung und zum Trost. Mit unserer Vernunft kommen wir hier wieder nicht weit, sie muss weichen. Aber Christus sagt es uns in seinem Wort klar, was und wen wir dort empfangen. Das ist mein Leib für dich gegeben, das ist mein Blut für dich vergossen. Was für ein toller Start in die vor uns liegende Woche. Amen.